Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. In der heutigen Folge geht es, wie in der letzten Folge schon angekündigt, um das Thema Finfluencer. Wir sprechen über eine Studie. Ich habe einen spannenden Gast eingeladen und unter anderem geht es darum, warum junge Menschen überhaupt Finfluencer abonnieren, inwiefern sie sich beeinflussen lassen von vielleicht Entscheidungen finanzieller Natur, über die Kritik an dem ganzen Thema, aber auch Chancen und die positiven Seiten und was man vielleicht auch für klassische Investor-Relation-Kommunikation zum Beispiel da lernen kann oder mitnehmen kann. Ist auf jeden Fall ein spannendes Gesprächsthema, wie ich finde. Und damit herzlich willkommen im Podcast. Eloy, stell dich doch gerne kurz einmal vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, hi Lisa, ich bin Eloy. Ich bin Geschäftsführer bei Nexa und Co-Founder bei Paradox, was beides Agenturen hier im schönen Wien sind. Vielleicht kurz zu mir. Also wie man schon hört, ich bin kein gebürtiger Wiener. Ich komme aus Münster. Ich habe nach dem Studium bei zwei Agenturen im Bereich Finanzkommunikation in Hamburg gearbeitet. Wollte dann quasi nochmal zurück an die Uni, um zu promovieren. Und das war damals in Deutschland ziemlich schwierig, weil ich an der Fachhochschule studiert hatte. Und so hat es mich vor, ja, jetzt mittlerweile knapp 12 Jahren nach Wien verschlagen, wo ich mich damals an die Uni eingeschrieben habe und dann über Umwege quasi auch den Weg zu Nexa gefunden habe und da als Junior-Projektmanager damals gestartet habe.
Wir haben heute als Hauptthema für den Podcast das Thema Finfluencer und vielleicht fangen wir erstmal damit an, wie kam es überhaupt dazu, dass du da auch in diesem Gebiet dich auskennst? Es gibt auch eine Studie, die ihr begleitet oder betreut hat, da werden wir noch drüber sprechen. Aber wie ist es denn bei dir gewesen, das Interesse für die Börse, wie kam das, wann hast du angefangen und vielleicht auch wie investierst du heute selbst?
Ja, also das Interesse für die Börse, das war eigentlich schon relativ früh da. Also ich würde sagen mal so seit Studiumzeiten, so 20 habe ich mal meinen ersten Fonds gekauft, dann aber lange gar keine Investments mehr gemacht. Das ist erst so vor einigen Jahren wieder zurückgekommen und viel natürlich beruflich bedingt. Also ich beschäftige mich viel mit börsennotierten Unternehmen in meinem Job. Also bei Nexa, wir sind quasi eine Agentur, so ein 70-köpfiges Team und worauf wir uns spezialisiert haben, ist vor allem, dass wir Geschäftsberichte und Nachhaltigkeitsberichte von börsennotierten Konzernen, ich würde mal sagen, ins digitale Zeitalter transportieren. Also du kennst ja, die gibt es ja ganz früher, war das ganz groß noch als Druckexemplare und die sind dann irgendwie in den Regalen verstaubt. Das liest heute kein Mensch mehr. Und was wir machen, ist, dass wir wirklich diese Berichte als interaktive Microsites aufbereiten für Smartphone und für alle anderen digitalen Endgeräte. Und da betreuen wir halt inzwischen so 10 Konzerne aus 10 europäischen Ländern, aus Japan auch, aus den USA. Das sind so Kunden wie Adidas, Deutsche Telekom, Hugo Boss, Shell oder Johnson & Johnson. Und das Thema Social Media ist erst so in den letzten 2 Jahren bei mir ganz stark dazugekommen. Also dass wir damals ja Paradox gegründet haben, das habe ich gemeinsam mit meinem Bruder gemacht. Und Paradox wirklich eine Agentur ist, die sich komplett darauf spezialisiert hat, die Inhalte der Finanzkommunikation von börsennotierten Unternehmen in Social Media zu bringen. Also wir versuchen quasi so komplexe Inhalte wie sowas wie zum Beispiel die Equity Story snackable zu machen und dann auch in Form von Animationen oder Erklärvideos aufzubereiten. Und in dem Kontext beschäftigen wir uns halt viel auch mit dem Thema Finfluencer Relations und arbeiten da auch mit Universitäten an Studien, um sozusagen die Bedeutung von Finfluencern weiter zu erforschen. Aber du hast noch gefragt, wie ich selber investiere.
Ja, genau. Ja,
ja, also nichts super Spezielles. Also mein wichtigstes Investment, das ist vielleicht schon eine Besonderheit, ist natürlich Nexa selber. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin damals eingestiegen, da war Nexa schon 10 Jahre alt, damals als Junior-Projektmanager und dann bin ich irgendwann nach ein paar Jahren CEO geworden und hatte dann auch die Möglichkeit bekommen, mich selber am Unternehmen, also an der GmbH, zu beteiligen. Und inzwischen bin ich quasi einer von 14 Gesellschafterinnen und Gesellschaftern. Und das ist natürlich auch eine super spannende Sache, dass Unternehmen überhaupt diese Möglichkeit Mitarbeitenden bieten. Aber abgesehen davon sozusagen, was Kapitalmarkt anbelangt, also ich habe meine paar ETFs, die ich teilweise auch bespare, MSCI World, ein Small Cap ETF auch, dann investiere ich in eine Reihe von Einzelaktien, aber das sind auch meistens bekannte, größere Titel, wo ich einfach langfristig von der Wachstumsstory überzeugt bin und von der Strategie, bisschen Krypto, bisschen Rohstoffe, aber nichts super Exotisches. Und ich bin noch auf keinen Fall ein Investment-Spezialist, so würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen.
Okay, was ich immer spannend finde, ist so, was der erste Berührungspunkt war mit der Börse. Weißt du das noch? Oder vielleicht auch, was war die erste Aktie, die du gekauft hast?
Also das erste war tatsächlich ein Fonds und ich weiß noch, das war damals im Studium, so im ersten, zweiten Semester, wo ich dann mal ein Seminar zum Thema Finanzkommunikation auch besucht habe und der Vortragende damals gesagt hat, okay, wenn man sich mit Unternehmen, Lust hat, sich mit Unternehmen beschäftigen, sollte man mal eine Aktie kaufen. Ab dann verfolgt man wirklich die Entwicklung von einem Unternehmen.
Ja.
Und das ist dann bei mir dann keine Einzelaktie geworden, sondern tatsächlich erstmal ein Fonds, aber das war sozusagen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, seit diesem Seminar interessiere ich mich für Finanzkommunikation und diese ganzen Themen und auch generell für die Entwicklung von Unternehmen.
Okay, sehr, sehr interessant. Also auch alleine der Weg, auch die unternehmerische Perspektive, wie das Ganze so kam, dass ihr jetzt quasi diese Finanzkommunikation dann auch macht. Gab es da so einen Punkt oder einen Auslöser, wo ihr gesagt habt, okay, wir befassen uns jetzt konkret mit dieser Außenkommunikation für börsennotierte Unternehmen oder um das Ganze, snackable hast du vorhin gesagt, oder um das Ganze Social Media tauglich zu machen.
Ja.
Wie kam das ursprünglich? Also wie war der Weg?
Das Ding ist halt, mit Nexa waren wir ja schon ganz lange in diesem Markt drin, in der Finanzkommunikation. Wir haben uns halt nur auf sozusagen das Reporting spezialisiert, aber wir hatten halt viel auch mit Investor Relations Abteilungen zu tun und mit den Verantwortlichen da. Und was man halt schnell merkt, ist, dass sozusagen das gesamte Instrumentarium oder fast das gesamte, das Unternehmen heute nutzen, um mit privaten oder institutionellen Aktionärinnen und Aktionären zu sprechen, aus dem letzten Jahrtausend kommt. Okay. Das sind noch die Hauptversammlungen von damals, das sind noch die gedruckten Geschäftsberichte, die jetzt aber allerdings aussterben. Das sind teilweise irgendwie die Corporate News oder sowas. Aber die neuen Kommunikationsformate, und damit meine ich jetzt ganz konkret Social Media, werden von Unternehmen als Kanal für die Finanzkommunikation gar nicht genutzt. Und das ist aus meiner Sicht absolut paradox und macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. Also nur mal um so ein Beispiel zu nennen, von 40 DAX, 40 Unternehmen haben 2 einen LinkedIn-Channel auf, um über Finanzkommunikation dediziert zu
kommunizieren. Deutsche Telekom und die Deutsche Post, oder?
Die Deutsche Post und Fresenius.
Ah, Fresenius, okay.
Und die Deutsche Telekom macht es auch gut, aber halt nicht mit einem eigenen Channel. Und die kümmern sich auch drum. Also es gibt auch andere, die das ganz gut machen, ne? Also das will ich nicht sagen. Aber es ist halt selten so, dass es wirklich so Verantwortlichkeiten im Team gibt. Du kümmerst dich jetzt um das Thema Social Media Investor Relations. Das haben wir gesehen, haben da Bedarf gesehen, dann dieses Startup gegründet und haben halt auch am Bedarf gemerkt, dass das, dass der wirklich da ist und dass dann Interesse besteht.
Also ich denke, auch da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel tun, was das angeht. Vor allem auch, weil das ja, wenn es weiterhin so ein bisschen ein langsameres Umdenken ist, dann ist es ja wahrscheinlich trotzdem so, dass immer mehr Unternehmen auch sehen, okay, die Firma so und so macht das jetzt auf einmal. Wir müssen auch loslegen, sodass das vielleicht so ein bisschen so ein Netzwerkeffekt dann auch entsteht, hoffentlich.
Ja, würde ich mir wünschen.
Ja.
aber genauso ist es auch. Also man sieht schon so die First Mover, die Leute sehen, das funktioniert, die sehen, dass man damit Reichweite generieren kann. Und dann wird tatsächlich auch darauf umgeschwenkt.
Und heute möchten wir eigentlich über einen Teilbereich in dieser ganzen Ecke, über die wir gerade gesprochen haben, reden, und zwar über das Thema Finfluencer. Also so vielleicht grundsätzlich mal, der Begriff Influencer steht ja im Prinzip so für das übergeordnete Thema Menschen beeinflussen, und Finfluencer tun das ja im Prinzip auch, nur eben für Finanzentscheidungen oder vielleicht auch finanzielle Themen allgemein in allen Lebenslagen, zum Thema Geld sparen, Vermögen aufbauen, vielleicht auch Immobilienfinanzierung. Ein breit gefächertes Feld auf jeden Fall. Da gibt es so viele Nischen, Themen und Ausprägungen. Und dazu habt ihr jetzt auch eine spannende Studie begleitet. Ich hatte die auch unterstützt, bei mir auf dem Kanal geteilt, die Umfrage zumindest. Und da kamen ein paar spannende Ergebnisse raus. Da wollen wir heute drüber sprechen, aber vielleicht erstmal zum Start. Wie kam es überhaupt zu dieser Studie oder was genau war eure Rolle da? Was habt ihr da gemacht? Und vielleicht kannst du da mal so den Werdegang so ein bisschen erzählen.
Ja, gerne. Also vielleicht erstmal, was mir wichtig ist, ich will mich da nicht mit fremden Federn spücken. Also maßgeblich die Studie sozusagen durchgeführt hat mein Kollege Jan. Und das kam dazu, weil ich im letzten Jahr Lektor an der Fachhochschule St. Pölten, das ist so eine Kleinstadt neben Wien, war und da in dem Zuge auch unter anderem seine Masterarbeit betreut hat. Und das war quasi die Basis dieser Finfluencer-Studie und daraus ist dann wiederum ein Forschungsprojekt mit der Fachhochschule St. Pölten entstanden. Warum haben wir dazu geforscht? Weil wir extrem viel sehen, dass über Finfluencer und vor allem ihren negativen Einfluss auf Menschen gesprochen wird, aber es eben kaum empirische Belege dafür gibt, also keine empirische Basis. Man sagt immer, Finfluencer sind schlecht aber und haben großen Einfluss auf junge Menschen und deren Investitionsverhalten, aber stimmt das wirklich? Und was wir herausfinden wollten, war halt, welchen Einfluss Finfluencer wirklich tatsächlich auf die Investitionsentscheidungen von jungen Followern haben und warum man ihnen überhaupt folgt. Und dazu, also danke, dass du die Umfrage auch geteilt hast, was wir gemacht haben, ist, dass wir so rund 300 tatsächliche Follower von deutschsprachigen Finfluencern auf Instagram befragt haben, die alle im Alter so von 18 bis 34 Jahren waren und erstmals sozusagen auch für dieses Thema dann Ergebnisse generiert haben.
Okay, noch die Zusatzfrage, kannst du da sagen oder hast du das im Kopf so, warum abonnieren Leute überhaupt Finfluencer oder warum ist das überhaupt ein Markt? Ist es so dieses, oder gibt es da so einen Punkt, der da so ein bisschen hervorsticht, so zum Beispiel, weil man sich vielleicht mit der Anlagestrategie identifiziert, weil man jemanden sympathisch findet oder was war da vielleicht so ein Ergebnis oder vielleicht auch was Überraschendes, was rausgefunden wurde?
Ja, also was erstmal sozusagen nicht überraschend war, ist, dass sozusagen den meisten Menschen ging es erstmal darum, dass sie Informationen suchen zu Investments, Aktienanalysen und allgemeine Finanztipps. Also dieses Informationsbedürfnis stand ganz klar sozusagen im Vordergrund. Aber direkt danach und wirklich mit ganz, ganz wenig Abstand, da geht es halt wirklich den jungen Followern um unterhaltsame Inhalte, zum Beispiel Memes, und aber auch persönliche Geschichten der Finfluencer. Also das ist wirklich, wirklich spannend, weil aus meiner Sicht sozusagen das Geheimnis von erfolgreichen Finfluencern darin besteht, dass sie es irgendwie schaffen, trockene Finanzinformationen persönlich einzuordnen und in irgendeiner Form auch unterhaltsam zu gestalten. Also Finfluencing ist für mich auch so eine Art Infotainment. Und es geht eben den Followern nicht nur um den Content, sondern eben auch um die Persönlichkeit, um die Authentizität von der Finfluencerin oder dem Finfluencer. Und es geht halt um diese unterhaltsamen, also ich meine da jetzt keine Witze oder Scherze mit, sondern eine unterhaltsame Vermittlung heißt für mich zum Beispiel, dass es einfach zeitgemäß aufbereitet ist, eine interessante Aufbereitung, Reels, Selfies, gut gemachte Videos etc., Content, der einfach sozusagen für die extrem kurze Aufmerksamkeit auf Social Media gemacht ist. Und das unterscheidet Finfluencer auch von allen anderen Finanzkommunikatoren, die es sonst so gibt. Also zum Beispiel von der Finanzberichterstattung in traditionellen Medien.
Du hast jetzt vorhin auch schon so gesagt, so die Kritik oder auch ein Grund für diese Studie war, weil es oft auch sehr negativ thematisiert wird. Auch kann ich auch so bestätigen, also auch alle Artikel, alle Medienberichte, die mir spontan so einfallen, sind tendenziell negativ zu dem Thema Finfluencer. Und oft ist dann so die Kernaussage, dass Anlegerinnen und Anleger nicht eigenständig Entscheidungen treffen können, auf jeden Fall dadurch zu schlechten Investitionen verführt werden. Und klar, es gibt viele schwarze Schafe, auch mit irgendwelchen teuren Coaching-Programmen, Copy-Trading, ich weiß nicht was alles. Also es gibt ja unzählige Dinge in diesem Gebiet auch. Aber vielleicht ganz grundsätzlich gesprochen, wie blickt die Studie denn auf diese Kritik, also auf diesen Hauptpunkt, dass mehr Negatives als Positives entsteht? Waren da Ergebnisse so in Richtung, es gibt auch einen Teilbereich, der vielleicht wirklich zu solchen, ich sage mal in Anführungszeichen, Zockereien führt oder eher langfristiger Vermögensaufbau oder beides? Was kam da so raus?
Also ich kann das aus Perspektive des Contents so nicht beantworten, weil das haben wir nicht analysiert, aber ich kann es aus Perspektive der Follower beantworten, die wir befragt haben. Und da kann man schon sagen, dass sozusagen das Thema Zocken wirklich eine super geringe Bedeutung hatte. Also ich kann das auch so ein bisschen mal in Zahlen sagen. Also wir haben zum Beispiel auch gefragt, warum investierst du denn überhaupt? Und da ging es dann zum Beispiel mal 15% oder sowas um den Nervenkitzel an der Börse, ne? Also wirklich wenigen. Dann einige, das war glaube ich so ein Drittel, die waren zumindest auch an kurzfristigen Gewinnen interessiert. Aber fast allen, und da spreche ich jetzt wirklich von teilweise über 90%, ging es um den langfristigen Vermögensaufbau, die private Altersvorsorge und zum Beispiel auch sowas wie die finanzielle Unabhängigkeit. Und das stand ganz klar im Fokus und das sind ja eigentlich auch so, wenn man so will, ein bisschen konservative Anlageziele. Und das zeigen übrigens auch alle anderen Studien, mit denen wir das vergleichen konnten, die junge Menschen in Bezug auf Investments befragen, dass die eigentlich eher zu, sogar zu risikoarmen Investments tendieren und eben immer diese langfristige Perspektive vor Augen haben. Und was auch die Studie gezeigt hat, ist, und das kann man auch klar festhalten, dass gerade mal die Hälfte von den Followern überhaupt mal aufgrund einer Empfehlung von einem Finfluencer ein Investment getätigt hat. Und wenn das der Fall war, dann wurde sozusagen der Einfluss der Finfluencer überwiegend eher als gering eingeschätzt. Also was oftmals so gesagt wird, okay, diese Hörigkeit oder sowas der Follower, das kann die Studie absolut nicht bestätigen.
Ja, das ist sehr interessant, weil das ja auch so eine Hauptkritik ist, die man da in dem Zusammenhang immer hört. Also so grundsätzlich kann man sagen, dass diese ganze oder viele Kritikpunkte jetzt nicht unbedingt bestätigt wurden. Und was die Studie ja auch herausgefunden hat, ist, dass neben den Profilen von Finfluencern die Abonnentinnen und Abonnenten zur großen Mehrheit auch klassischen Finanzmedien, zum Beispiel bei Instagram, folgen oder die auch auf anderen Kanälen abonniert haben. Würdest du sagen, man kann da etwas draus ableiten, also vielleicht auch im Hinblick auf klassische Medien oder den klassischen Finanzjournalismus?
Also was ich sozusagen eher so sehen würde, ist, dass traditionelle Medien sich aus meiner Sicht jedenfalls Gedanken mal machen müssen, warum jetzt einige Makro-Finfluencer mit Postings inzwischen mehr junge Menschen erreichen als sie selbst. Also natürlich gibt es ja auch viele Finanzmedien, die inzwischen auf Social Media sind, aber die machen das nicht unbedingt gut. Und aus meiner Sicht können traditionelle Medien, aber auch jetzt zum Beispiel börsennotierte Unternehmen in der Finanzkommunikation eigentlich sehr, sehr viel von Finfluencern auch lernen. Und an Social Media wird einfach in der Finanzkommunikation und Berichterstattung künftig gar keinen Weg mehr vorbeiführen. Und ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie du, also diese gefühlte Anti-Haltung, die du ja vorhin angesprochen hast, vieler traditioneller Medien zu Finfluencern, wo generell immer auf dem Titelbild dann die Finfluencer oder der Finfluencer in der Liga am Strand abgebildet wird, ne? So ist es ja natürlich, ne? also dieses Negativistische ist halt, muss man sich auch kritisch anschauen. Also stört mich. Also es geht tendenziell immer mehr um die Gefahren von Finfluencern und die schwarzen Schafe, die es gibt, die es absolut gibt, als um die Potenziale und auch die guten Finfluencer, die es ebenfalls gibt.
Wenn du jetzt mal ganz neutral auf diese ganze Thematik blickst, was würdest du sagen, ist so aus deiner Perspektive das größte Risiko oder vielleicht die größte Kritik im Thema Finfluencer, also vielleicht sowas in Richtung, oder was mir, oder nee, ich sag's mal nicht, sag du mal erst und ich sag dann danach, was ich denke.
Also ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, also ich will das jetzt auch auf keinen Fall verarmlosen, dass es halt schwarze Schafe am Markt gibt und es gibt zig Finfluencer auf Social Media, wo auch quasi das einzige Ziel ist, dass die Follower irgendwelche dubiosen Coachings verkaufen wollen und damit Kohle machen wollen. Und was aber auch da ist, ist, dass es Finfluencer gibt und das betrifft dann vor allem die kleinen, also Micro-Finfluencer, denen schlichtweg an Wissen und Erfahrung fehlt. Also auch das, die machen das nicht böswillig, sondern das sind einfach Autodidakten quasi, die vielleicht erst seit kurzer Zeit selbst am Kapitalmarkt aktiv sind und ihre Follower sozusagen live bei den ersten Investitionsschritten mitnehmen. Und das ist natürlich nichts anderes bei jetzt irgendwie Fashion- oder Reise-Influencern. Die starten, irgendwo muss man ja starten, aber es birgt natürlich so ein gewisses Risiko. Ne? Das muss man auch sagen. Und generell sehe ich sozusagen das größte Risiko, was natürlich da ist, dass jetzt speziell junge Investorinnen und Investoren auf Tipps unseriöser Finfluencer hören und sich vielleicht verleiten lassen. Mhm. Aber ich will dann jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zwei Punkte dazu nochmal anbringen, die mir wichtig sind. Ne? Also das eine ist, dass, und das hat unsere Studie auch ganz gut gezeigt, dieses Bild von jungen Investoren, die überhaupt nicht reflektieren, den Content nicht reflektieren und eben blind auf Empfehlungen von Finfluencern hören, gibt's nicht. Also zumindest in unserer Studie wurde das absolut nicht bestätigt. Und ich glaube, dass man mit ein bisschen Erfahrung auch schnell erkennt, ob jetzt ein Finfluencer nur Online-Kurse verkaufen will oder ob es ihm wirklich um Wissensvermittlung geht. Also ich würde zum Beispiel persönlich nie Finfluencern folgen, die anonym sind, also wo ich nicht sehe, wer dahinter steht. Oder Finfluencer, die jetzt irgendwie Investments anpreisen, direkte Kaufempfehlungen oder Risiken kleinreden. Oder ich würde auch sagen, dass professionelle Finfluencer bei der Analyse von Aktien auch immer sozusagen im Disclaimer oder wie auch immer auf die Risiken von Wertpapierinvestments hinweisen oder dass eine Kooperation klar sichtbar gemacht wird. Das ist natürlich wichtig, dass das Leute erkennen, Aber das ist eher für mich so eine Frage, eine politische Frage der Finanzbildung. Also ich glaube, junge Menschen sollten schon viel früher an diese Themen herangebracht werden. Und die Finanzbildung, dass man sowas erkennt, sollte schon in der Schule irgendwo ansetzen. Und das würde das Problem eher lösen. Und das ist nämlich auch so dieser zweite Punkt für mich, was auch so ein bisschen, es wird immer so getan, als wäre jetzt das ganze Phänomen ein reines Social-Media-Phänomen. Und erst seitdem es Finfluencer gibt, gibt es schlechten Rat und schlechte Finanzempfehlungen. Und das ist natürlich Nonsens. Also das hat überhaupt kann man überhaupt nicht halten, sondern das gab es immer schon. Und Finfluencer, ob jetzt gut oder schlechte, gibt es eigentlich so lange, wie es Investments gibt. Nur, dass sie halt erst seit kurzem so heißen. Ne? Das ja. ist quasi der Punkt.
Ah, okay, ja, stimmt. Ja, das, also bei mir oder was ich so empfinde, wobei ich ja natürlich sagen muss, ich bin ja quasi selbst jemand, der solche Inhalte auch produziert, sodass es schwierig oder für mich ein bisschen schwieriger ist, vielleicht das neutral zu sehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer dieses Thema Anonymität und das Problem oder ein Problem, was damit einhergeht, ist so dieses Haftung. Also man ist im Prinzip, man ist vielleicht nicht greifbar. Also es gibt dann vielleicht wirklich Accounts, die etwas verkaufen über dubiose Webseiten oder irgendwelche Kurse, teilweise ja sogar Fake-Accounts, die mit dem Namen von anderen das machen. Und da ist einfach ein großes oder eine große graue Masse, die man auch nicht fassen kann. Also wo man vielleicht mit Fehlinformationen oder sogar mit dem Namen von anderen anonym einfach Dinge vermarktet, verkauft und dann so ein bisschen mit dieser vielleicht Naivität, aber vielleicht auch mit dem Unwissen oder auch sogar mit dem Vertrauen von anderen Personen spielt und das einfach ausnutzt. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, wo ich persönlich mir auch wünschen würde, dass es in irgendeiner Form besser wäre, verifiziert werden kann. Ich meine, wir haben jetzt, also wo wir das jetzt aufnehmen, vor einer Woche, glaube ich, gab es zumindest bei Instagram jetzt die Möglichkeit, dass man sich doch verifizieren kann über ein bezahltes Abo, also dass man sagen kann, man lädt seinen Ausweis hoch, man bestätigt seinen Namen, sein Land, wo man wohnhaft ist und so weiter. Man muss ein Profilbild haben, wo man selbst drauf zu sehen ist, was zumindest hoffentlich vermeidbar macht, dass eben Fake-Profile mit dem eigenen Namen oder dem eigenen Gesicht auftreten können. Weil ich glaube, das ist auch so ein großes Thema, weil es leider sehr einfach auch ist, solche Scams, solche Betrügereien zu machen. Also das geht einher mit der Kritik an dem ganzen Thema, weil es eben wenig Regulatorik gibt oder wenig Möglichkeiten, wo man sowas dann umgehen oder eben auch schnell deaktivieren kann, wenn es sowas gibt. Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, ja.
Voll. Also man muss dem Ganzen auch irgendwie so ein bisschen Zeit geben, denke ich mir immer. Ne? Also genauso wie auch andere Branchen muss sich das Ganze so erstmal institutionalisieren. Also im Journalismus zum Beispiel gibt es Dutzende Ethikkodizes, wie sich Journalisten verhalten sollen. Mir wäre jetzt noch kein Finfluencer-Kodex oder ähnliches für die Qualität bekannt, aber ich weiß zum Beispiel, dass es auch ein Projekt gibt, was gerade dazu läuft, um sowas mal darzustellen. Also dass man den Kommunikatoren auch erstmal die Zeit gibt, sich zu finden, solche Standards vielleicht auch zu definieren und sich halt zunehmend zu professionalisieren. Weil was für alle Seiten wünschenswert wäre, ist, wenn man sozusagen einfacher professionelle von weniger professionellen Influencern unterscheiden könnte.
Ja, das stimmt. Dann vielleicht die gegenteilige Frage, was sind für dich so die größten Vorteile oder auch die positiven Seiten an dem Thema, also am Thema Finfluencer als Oberbegriff?
Also ich würde so sagen, für mich persönlich der größte Vorteil und auch das allergrößte Potenzial von Finfluencern ist eigentlich, dass sie es schaffen, junge und natürlich auch ältere Menschen dazu bringen, sich überhaupt mal mit Finanzen zu befassen. Ne? Und zwar in einer neuen, zeitgemäßen und vor allem auch eher beiläufigeren Form. Also das ist ja das Besondere an Finfluencer-Content, dass der eingebaut ist in den privaten Medienkonsum. Und es ist ja auch so, dass in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern ja gerade so eine Art Jugendboom an der Börse ist. Ne? Du hast es ja auch schon mal geteilt. Mhm. Ne? Also ich glaube, allein letztes Jahr sind 50.000 neue Aktionärinnen und Aktionäre unter 30 dazu gekommen. Und das ist nicht erst seit letztem Jahr, sondern eigentlich seit Corona boomt das Thema. Und das ist ja eigentlich was total Tolles. Also es ist ja eigentlich wichtig, dass sich junge Menschen Gedanken über ihre Finanzen und vor allem über ihre private Altersvorsorge machen. Und Finfluencer sind aus meiner Sicht dafür junge Menschen oftmals sozusagen der allererste Kontaktpunkt. Das zeigen auch Studien, dass oftmals sozusagen über das Investieren überhaupt erst in Social Media gelernt wird. Und das sozusagen nicht die Familie oder irgendwie wie früher der Anlageberater oder sowas, sondern es passiert über Social Media viel, viel stärker. Und das Gute ist, Sie bleiben aber nicht die einzigen und nicht die letzten Kontaktpunkte zu dem Thema. Das hast du ja auch vorhin angesprochen. Also Leute werden in Social Media mit dem Thema sensibilisiert und dann lesen die aber auch zum Beispiel Finanzportale, gehen mal in einen Online-Geschäftsbericht, lesen Bücher dazu, hören Podcasts und so weiter. Also sprich, wenn junge Menschen erstmal im Thema drin sind, dann bilden sie sich in der Regel auch so eine differenzierte Meinung und nutzen unterschiedliche Quellen und das ist ja etwas sehr, sehr Gutes und unterstützenswertes auch.
Ja, absolut. Vielleicht noch eine Frage, verfolgst du denn selbst auch Finfluencer oder vielleicht auch Blogger, YouTube-Kanäle? Hast du da so vielleicht sogar Empfehlungen, was du dir da anschaust oder was du da gut findest?
Also ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir haben natürlich auch bei Paradox berufliche Accounts, wo wir sehr, sehr, sehr vielen Finfluencern folgen, auch im Rahmen dieser Studie. Also zeitweise hatten wir auch so eine Art kleinen Finfluencer-Overload, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Aber privat ist das bei mir deutlich kleiner. Also ich würde sagen, dass ich immer so 3 bis 4 Finfluencern aktiv Folge, die verändern sich auch immer mal wieder, vor allem auf Instagram. Ich will da jetzt niemand ja, okay, empfehlen, klar. Das muss jeder selber für sich herausfinden, aber dir folge ich, deinem Account und finde den Content auch super. Bei mir ist es halt so, dass sozusagen Finanzen auf Social Media sozusagen ein Thema und da gibt es noch 3, 4 andere sind, wo ich einfach Influencern zufolge, um mich zu informieren. Und das ist bei mir genau das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe, dass so ein bisschen auch, dass ich mich zwinge, nebenbei und außerhalb meiner beruflichen Tätigkeit mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen oder zumindest ein bisschen berieselt werde. Ne? Also ich habe auch noch nie unmittelbar aufgrund einer Story in ein Unternehmen investiert, aber es ist schon ganz oft vorgekommen, dass ich dann zum Beispiel irgendwas Interessantes gesehen habe oder einen Posting gesehen habe, und dann halt einfach Insta geschlossen habe, das Unternehmen gegoogelt habe oder meinen Geschäftsbericht angeguckt habe oder da mich ein bisschen mit auseinandergesetzt habe und dann vielleicht später, nachdem ich das auch ein bisschen beobachtet habe, auch investiert habe. Also es ist für mich auf jeden Fall klar, dass ich das weitermache und ich würde jetzt nie 20 abonnieren, weil dann wäre das für mich auch ein Overload, aber so ist es für mich halt echt ein toller Weg, mich damit weiter auseinanderzusetzen.
Mhm. Ja, kann ich auch selbst von mir auch nochmal so bestätigen. Also ich habe ja auch andere Finfluencer oder andere Blogger und so weiter abonniert und verfolge da auch viel. Und da nimmt man auch selbst einfach nochmal neue Sachen mit oder auch Themen, wo ich jetzt zum Beispiel gar nicht so im Detail drin bin. Es gibt einen Kanal, der zum Beispiel immer die Arbeitsmarktdaten der USA immer mitteilt, was passiert da aktuell am Finanzmarkt. Und das wäre mir persönlich zu viel oder ich hätte gar nicht die Kapazität, das auch noch zu verfolgen. Und dann ist für mich natürlich der Vorteil, dass ich das über den Account natürlich auch sehr gekürzt, aber auch einfach dann verfolgen kann, ohne dass ich jetzt selbst die ganze Recherche dazu noch nebenbei auch noch betreiben muss. Ja, das stimmt.
Das finde ich auch bei dir auch cool, dass du ja oft auch Sachen repostest, ne, auf Insta. Und so kommt man ja dann auch wieder irgendwie auf andere Kanäle, die vielleicht andere Perspektiven auch Sachen haben und auch mit dem neuen Content. Und das finde ich ja auch, ist ja auch so eine Idee generell, ne, dass man diesen Netzwerkeffekt hat auf Social Media.
Ja, absolut. Jetzt haben wir schon ganz schön lange gesprochen über das Thema. Mega interessant. Ich würde vielleicht noch einmal ein bisschen zurückgehen zu diesem allgemeineren Thema Investor Relations und vielleicht auch Finfluencer. Hast du da vielleicht eine Beobachtung oder wo du sagen könntest, das könnten IR-Abteilungen generell gesprochen von Finfluencern sich abgucken? Also vielleicht auch konkret, weil mir das die Tage nochmal aufgefallen ist. Es gibt ja jetzt auch Unternehmen, die dann so ein bisschen so Corporate Finfluencer sogar haben, also wo sie quasi eine Person speziell einstellen, die dann vielleicht für Social Media alle Inhalte macht oder auch so ein bisschen das Gesicht des Unternehmens oder der Repräsentant werden soll als Investor Relations Mitarbeiter sozusagen. Gibt es da was, wo du sagen würdest, vielleicht das ist eine gute Richtung, das ist eine schlechte Richtung oder was man generell als Investor Relation vielleicht auch von diesem Phänomen Finfluencer so ein bisschen mitnehmen kann?
Also was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist sozusagen dieses Learning, Persönlichkeit ist das Allerwichtigste, ne, und Authentizität. Und ich sehe das auch immer ganz, ganz gut. Wir haben ja oft, also eine Aufgabe bei Paradox ist das ja zum Beispiel, dass wir irgendwelche Content zu KPIs oder eben der Equity Story halt visualisieren und dann eben diese snackable Contents für Social Media schaffen. Und dann werden die natürlich von den Unternehmen unter den Company-Channels gepostet. Aber oft ist es dann zum Beispiel auch so, dass die oder der CFO das Ganze auch nochmal über einen privaten Channel postet. Ne? Und ich mache die Beobachtung, dass das teilweise deutlich mehr Engagement und deutlich mehr Reichweite erzielt. Also die Persönlichkeit vom C-Level, aber das können auch andere Akteure im Unternehmen sein, auch mit auszuschöpfen. Ich würde es nie nur machen, weil das Problem ist halt, was ist denn, wenn nachher die CFO oder der CEO sagt, ich verlasse jetzt das Unternehmen und gehe zur Konkurrenz, dann nimmt man alle Follower quasi mit. Ne? Das kann halt passieren. Ne? Also der persönliche Kanal gehört halt den Personen, aber als Ergänzung ist das eine total, total wichtige Sache. Und was Unternehmen vor allem von Finfluencern lernen können, ist, wie man in der Social-Media-Welt Inhalte für die junge Zielgruppe aufbereitet. Und man muss einfach sich klar werden, dass Aktionärinnen und Aktionäre leider nicht jünger werden. Und es ist natürlich jetzt schon so, dass die, kann man, glaube ich, mit sehr hoher Sicherheit sagen, dass jetzt ältere Aktionärinnen und Aktionäre deutlich mehr Kapital in Unternehmen reinbringen als jetzt jüngere. Aber es wird sich halt definitiv ändern. Ne? Und die jungen, super interessierten Investoren, die jetzt quasi in die Börse eingestiegen sind, die werden früher oder später sehr, sehr wichtig werden. Und da muss man sich halt so früh wie möglich darauf einstellen, dass man die auch mit zeitgemäßer Kommunikation bedient.
Absolut, ja. Was ich jetzt so die letzte Zeit erlebt habe oder was ich auch mit dem Jonathan Neuchler von Abilitato zusammen ja gestartet hatte, war so ein bisschen Community-Events. Also, dass man wirklich mit einem Unternehmen ein Vor-Ort-Event veranstaltet, was so ein bisschen, also ich sag mal ganz soft angelehnt ist an eine Art Hauptversammlung oder eine Art Veranstaltung, wo ein Unternehmen sich selbst vorstellen kann. Das mal so konträr zum Social Media und nur virtuell auch mal im echten Leben sozusagen Leute zusammenkommen in ähnlichem Alter, in ähnlichen Interessensgebieten, die einfach dann auch sehen, es gibt so viele andere ganz normale Leute noch, die auch einfach an der Börse Interesse haben oder auch investieren. Hast du da so einen Eindruck, was du von solchen Formaten vielleicht hältst? Oder würdest du sagen, das ist was, was man auch parallel noch ergänzend anbieten sollte oder anbieten könnte, vielleicht auch für die Unternehmen selbst, dass sie auch mal so auf andere zugehen oder auch versuchen, die jüngeren Leute mit interessanten Veranstaltungen im Kontext von börsennotierte Unternehmen anzusprechen oder aufzurufen, auch mal herzukommen?
Ja, absolut. Also ich finde das auch super spannend, was ihr da macht. Wir haben ja auch gemeinsam schon überlegt, ob wir so ein Event auch mal in Wien vielleicht, vielleicht starten. Für mich ist das halt, ich würde es nur nie mit Hauptversammlungen in Verbindung bringen, weil Hauptversammlungen sind ja tatsächlich so, also jeder, der mal da war, ich weiß, du hast ja auch schon viele besucht und es ist natürlich auch cool, was man da an Inputs bekommt, aber es sind auch immer wieder Teile, die irgendwie so komplett regulatorisch getrieben sind und wo man Schwierigkeiten hat, die Augen aufzuhalten. Und das ist halt in diesen neuen Formaten, wie ihr das auch macht, finde ich es halt eine ganz andere Ebene. Viel zwangloser, viel spezifischer auf die Fragen. Also ja, ihr macht es ja auch, glaube ich, so nach diesem Ask Me Anything-Ansatz. Ne? Das ist halt wirklich offene Kommunikation, was junge Menschen einfach interessiert an diesem Unternehmen als Investment. Und das Coole finde ich halt auch diesen crossmedialen Gedanken. Das ist ja, es gibt dieses physische Event bei euch, aber es findet halt auch, also ich war ja jetzt bei ihr hattet ja, glaube ich, so ein Event mit der Telekom gemacht, da war ich leider nicht vor Ort in Bonn, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich wurde irgendwie mitgeholt, weil ich dir auf Instagram folge und halt die Postings auch gesehen habe. Und man hat halt auch da sozusagen diesen Reichweiten-Effekt und ich glaube absolut, dass das ein Format der Zukunft ist. Auch deshalb, weil es das halt nicht gibt. Also es gibt halt zig Sachen, wo man auch als Privatinvestor hingehen kann, ganz viele digitale Hauptversammlungen etc. Aber so ein Format, was ich jetzt wirklich als zeitgemäß für junge Menschen ansehen würde, das findet man halt bei börsennotierten Unternehmen sehr, sehr, sehr selten.
Ja, vielleicht regt das ja an, ja, das voll. Ein oder andere Unternehmen cool. Sowas auch noch zu veranstalten. Und wer weiß, vielleicht können wir ja sogar dann in Wien auch mal so eine Veranstaltung stattfinden lassen. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so dass es da auch Möglichkeiten, auch sogar Räumlichkeiten gibt, wo wir dann vielleicht auch einfach eine österreichische Version sozusagen von dem Community-Event auch mal planen können. Das wäre toll, ja.
Absolut, also sehr gerne. Wäre eine coole Sache.
Okay, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich fand das ein sehr, sehr interessantes Gespräch, auch nochmal für mich ein bisschen reflektierend auf dieses ganze Thema. Und ja, toller Input. Alle Links und so weiter, die wir besprochen haben, also auch die Studienergebnisse, wenn da jemand nochmal genauer reinschauen möchte, das packen wir alles in die Shownotes, auch in den Blogartikel dazu. Und vielleicht auch sogar noch ein Beispielvideo von einem Unternehmen, das ihr betreut, so rund um das Thema IR-Kommunikation, dass man sich das vielleicht einfach mal anschauen kann, so wie kann das aussehen oder was ist da vielleicht der Unterschied zu den klassischen und älteren, verstaubteren Medien? Das wäre vielleicht auch noch ganz, ganz stark, ja.
Ja, gerne. Und vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur wenige Klicks, die mir sehr helfen, zumal ich meinen Podcast werbefrei und zu 100% selbst produziere. Das sorgt dafür, dass der Aktiengramm-Podcast besser gefunden werden und wachsen kann. Und du kannst mich dabei ganz einfach unterstützen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder auf Social Media. Danke. Alle wichtigen Links zu den besprochenen Themen findest du wie gewohnt in den Shownotes zum Podcast und auch im zugehörigen Artikel unter www.aktiengramm.de. Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche, das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Bis zum nächsten Mal.